Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und Glück auf zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute zu Gast ist Kai Walz, seines Zeichens Ingenieur und zuletzt als Führungskraft in einem Unternehmen tätig gewesen. Zwischenzeitlich hat er seinen alten Job an den Nagel gehängt und in dieser Findungsphase zum Brotbacken gefunden. Warum er jetzt anfängt, eine eigene Bäckerei aufzubauen auf seinem Grundstück und wie er zu dieser Erlaubnis gelangt ist, das tun zu dürfen und später auch Brot verkaufen zu können, das alles erzählt er uns in dieser Folge. Viel Spaß damit. Hallo Kai.
Ja, hallo.
Ja, es ist ganz selten, dass ich mal einen Quereinsteiger hier an der Leine habe, der noch nicht eröffnet hat. Und meines Wissens, wir nehmen jetzt hier im Juli auf, 2025, bist du noch mittendrin in den Vorbereitungen dafür, dass du demnächst dein eigenes Brot verkaufen kannst. Ist das so oder bin ich falsch informiert?
Das ist so, genau. Also ich bin von der Phase her, nach vielen Höhen und Tiefen, habe ich jetzt einen finalen Bauplan eingereicht. Der wartet auf Genehmigung. Und wenn die Genehmigung in den nächsten ein, vielleicht zwei Monaten kommt, dann geht's schlagartig los. Und dann muss noch eine Backstube gebaut werden. Und dann wäre die Eröffnung ja vielleicht noch vor Weihnachten, aber ich sag mal, die etwas konservativere Planung wäre Anfang Januar.
Ja, mit ein, zwei Monaten Genehmigungsdauer hast du entweder ein sehr gutes Bauamt oder bist sehr optimistisch, aus meiner Erfahrung.
Ja, also der Architekt meinte, also der Bauantrag liegt ja jetzt doch schon eine Weile beim Bauamt, also von daher die Zeit habe ich abgezogen. Mhm. Aber eigentlich ist alles vorbesprochen mit dem Amt und es ist ein sehr einfacher Bau inzwischen, also gibt kaum noch irgendwas besonders zu genehmigen. Durch die Gemeinde ist es schon durch, weil da noch eine kleine Ausnahmegenehmigung nötig war. Ja, das würde ich jetzt mal so planen, wenn es dann anders kommt, dann muss ich es anders akzeptieren, aber an irgendwas muss man sich ja festhalten.
Ja, genau. Auf die Details gehen wir dann mal gleich noch ein. Was mich interessiert, du bist ja von Haus aus Ingenieur, ne? Sonst wärst du jetzt hier nicht als Quereinsteiger in der Podcast-Reihe. Welche Art von Ingenieur bist du denn eigentlich?
Ich bin Elektroingenieur, habe biomedizinische Technik studiert, aber mit dem Schwerpunkt Technik und habe dann aber nicht wirklich in dem Bereich Biomedizin gearbeitet. Also ich kam aus der Krise raus, war ich mit dem Studium fertig, 2008, 2009, wo gar nicht so viele Jobs zu finden waren und bin dann im Bayerischen Wald gelandet, habe dann viel mit Messtechnik gemacht und bin dann über die Softwareentwicklung im Automotive-Bereich gelandet und bis zum Schluss habe ich sozusagen im Automotive-Business gearbeitet.
Mhm. Was heißt bis zum Schluss? Bis wann hast du gearbeitet und ging es dann direkt über in das Brotgewerbe oder war das ein fließender Übergang?
Also ich habe sozusagen bis Ende 21 in meinem damaligen Beruf gearbeitet, zum Schluss als Führungskraft, habe zwei Standorte betreut, hat eigentlich vom Papier her das perfekte Leben, gutes Gehalt, Dienstwagen etc. Über Corona stellte sich raus, dass die Distanz von zu Hause und die viele Zeit auf Arbeit doch schlauchend für mich ist und auch schlauchend für die Familie. Die Kinder hatten in den Lockdowns doch so einiges zu kämpfen und dann war ich ja lang zu Hause und irgendwie war da der Punkt, wo man wir als Familie gesagt haben, wir sind uns nicht sicher, ob wir mit dem, wenn wir so weitermachen, gut aus der Corona-Zeit allesamt rauskommen. Und ja, dann war es die Überlegung, kümmert man sich um den Job oder kümmert man sich um die Familie? Und dann habe ich mich für die Familie entschieden. Wir wollten zu dem Zeitpunkt im Garten ein bisschen umbauen, ein bisschen modernisieren und haben eigentlich gesagt, na gut, dann nehmen wir das Geld mal als Puffer für die Auszeit und schauen, wo uns die Reise hintreibt. Ich habe dann auch aktiv gekündigt, weil mir das wichtig war, das fair und transparent meinem Arbeitgeber gegenüber zu gestalten. Also ich wollte nicht in der Luft hängen lassen, ich wollte auch nicht sagen, ich bin vielleicht weg, vielleicht in zwei, drei Monaten wieder da. Mhm. Und daher habe ich den harten Cut gemacht. Genau, und dann haben wir uns ein bisschen um Familie gekümmert. Und dann habe ich eigentlich versucht, in dem alten Beruf wieder einzusteigen, was deutlich schwerer war als gedacht. Also obwohl alle Fachkräfte suchen, hatte doch jeder irgendwie einen Grund, warum es gerade nicht passt. Dem einen war es zu viel Führungskraft, dem anderen war es zu wenig Vertriebserfahrung, dem dritten war es einfach, wenn man jetzt ein Jahr zu Hause ist, das ist ja viel zu lang, dann riskiert das nicht. Genau, und da war es ein bisschen na, orientierungslos. Genau, und dann bin ich ja 23 eigentlich übers Brotbacken, über ein Buch von dir in der tatsächlich gestolpert und habe das war völlig begeistert, dass ich endlich verstehe. Also ich habe schon lange Brot versucht zu backen, aber habe lange nicht verstanden, woran es liegt, dass es nicht so schmeckt, wie es schmecken sollte. Genau, und dann habe ich da große Leidenschaft entdeckt und irgendwie war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, das könnte es eigentlich sein. Und gucken wir mal, ob man das nicht irgendwie auch kombinieren kann, dass man damit seinen Lebensunterhalt bestreitet.
Das ging ja dann relativ
Genau.
schnell, ne? Wenn du sagst, 23 ein Buch entdeckt und Leidenschaft entwickelt und jetzt haben wir Mitte 25, ich glaube, da bist du einer der Schnelleren, die dann gleich sagen, jetzt gehe ich von den 1, 2 Kilo Brot, die ich vielleicht zu Hause backe, auf einen Schlag, jetzt mal in den Bäckereimaßstab über.
Ja, sicher war auch eine Portion Naivität und Ungeduld dabei. Das würde ich jetzt nicht abstreiten im Nachhinein. Aber ja, genau. Also es war auch relativ schnell, relativ erfolgreich. Im Nachhinein war auch viel Glück dabei. Also mein erster Sauerteig war nach 3 Iterationen backfähig. Nach 5 oder 6 Iterationen war er nicht mehr backfähig. Das habe ich im Nachhinein auch verstanden, warum das mehr Glück als Kontrolle war damals. Ja, genau. Aber das, was da rauskam, war so gut und über Tage so schmackhaft. Und dann ein bisschen im Freundeskreis, die haben das dann mitbekommen. Und dann meinten alle, ach, ein Brot, was wie früher schmeckt. Und dann, ja, dann haben wir geguckt, geschaut, könnte man da was veranstalten? Wie ist die Situation hier? Und jetzt haben wir hier nur noch Filialen weit und breit. Also von daher war schon früh klar, man könnte seine Nische finden. Als Bäcker, der quasi vor Ort produziert und verkauft. Genau, und so kam das dann.
Wo ist denn hier? Also
Ja,
wo lebst du?
genau. Genau, also ich wohne in der Nähe von Deggendorf. Das ist so zwischen Passau und Regensburg, also das ist so das Tor zum Bayerischen Wald. Und dann noch in Bernried, das sind so ja, 5 bis 10 Kilometer leicht in den Bayerischen Wald rein sozusagen. Genau, es ist eine sehr dörfliche Struktur, eine sehr verteilte Fläche sozusagen, aber auch so für die Bäckerei mit dem Backup als Deggendorf, als größere Stadt in einer attraktiven Reichweite. Also wo man wirklich sagen kann, da hat man Kundenpotenzial, nicht nur hier in der Gemeinde von 3.000, 4.000, sondern schon die 20, 30.000 Einwohner, die Deggendorf hat. Die hat man auch.
Ja, wie bist du denn da vorgegangen, wenn du den Schluss gefasst hast, jetzt will ich eigentlich mehr Brot backen und das auch wirtschaftlich betreiben? Muss man ja ganz viele Überlegungen anstellen, angefangen vom Ort, von der Ausstattung der Bäckerei, von der Größe, ne? Also wie viel Brot will ich oder muss ich vielleicht sogar verkaufen, um davon leben zu können? Daraus ergibt sich ja irgendwie die Ofengröße und alles, was da noch so dran hängt. Also wie hast du angefangen und was waren denn die konkreten ersten Überlegungen?
Also ich habe im Nachhinein, glaube ich, unendlich Business Cases gerechnet. Also ich bin eigentlich immer über die wirtschaftliche Seite. Also das war immer die Prämisse, wenn sich's wirtschaftlich nicht trägt, kann man es nicht machen. Also wir können uns das als Familie nicht leisten, dass das ein Draufzahlgeschäft wird. Uns ist klar, das wird nie den Verdienst oder das Einkommen abwerfen, was damals mein Job hatte. Das ist uns auch bewusst. Aber es muss trotzdem den Lebensunterhalt mitfinanzieren. Genau. Und dann habe ich verschiedene Business Cases gerechnet, so was man so als Einzelner backen kann. Da habe ich verschiedenste Quellen. Also ein Teil der Quellen sind deine Podcasts mit anderen Quereinsteigern, wo da mal so Zahlen fallen, was man am Tag backen kann. Ich habe mich dann im Verlauf mit anderen Quereinsteigern oder Einzelbäckern unterhalten und auch teils mitgebacken, um mal zu schauen, was die so an einem Tag produzieren können, um so ein Gefühl zu kriegen, was kann man denn produzieren, in der Annahme, dass man das, was man als Einzelbäcker produzieren kann, natürlich auch verkaufen kann. Genau, und dann dem die Kosten gegenüber gestellt. Und dann gibt es von der KfW so ein Gründertool, wo man das eigentlich, finde ich, sehr gut und sehr einfach eingeben kann und dann vernünftige Übersichten bekommt. wo dann schon klar war, dass man da einen Business Case hinkriegt, der funktioniert, also wo man sozusagen auch noch Geld zum Leben bei verdienen kann. Aber ich habe alles Mögliche gerechnet, also ich habe teils die Bäckerei gerechnet, dann habe ich überlegt, ob man, wenn man die Ausnahmegenehmigung, war, das war ja zu dem Zeitpunkt alles nicht klar, ob man die bekommt und wie aufwendig das ist, ob man, wenn man die nicht bekommt, ob man dann ja so einen fahrbaren Bäcker macht, der auf Märkten verkauft, weil da ist ja diese Grauzone, wann ist es meisterpflichtig, wann nicht. Da hattest du ja auch, ich glaube mal, so ein von einem Verein der freien Bäcker oder so, hattest du auch mal einen Podcast.
Das waren die freien Handwerker, genau.
Ja, die freien Handwerker, genau, der das sehr aggressiv auslegt. Der sagt eigentlich, kann man die Teiglinge auch schon zu Hause vorbereiten und vor Ort backen und es zählt trotzdem noch. Genau, also da habe ich, sowas habe ich auch gerechnet als Business Case, so mit der, ein bisschen die Idee von der Konditorei, beziehungsweise von dem, was in Berlin als Konzept läuft beim, jetzt weiß ich den Vornamen nicht, beim Herrn Domberger.
Ja, von Fabian, Fabian Domberger.
Genau, der hat ja auch diese alten Schweizer Back-LKWs. Mhm. Ob man sowas machen könnte, genau. Das habe ich alles gerechnet und kam dann an den Punkt, dass eigentlich die Bäckerei für mich und für die Familie so das Beste ist, weil durch das Ganze, wenn man das fahrbar mobil gestaltet, ist man ja dann doch wieder sehr viel unterwegs, was eigentlich der Idee, auch Zeit für die Familie zu haben, ja, nicht vielleicht doch entgegenläuft.
Ja. Das heißt, dein Fokus lief dann auf die Ausnahmebewilligung, § 8 Handwerksordnung, ganz offiziell.
Genau.
Andere Optionen fielen für dich ja weg, das hast du gerade erklärt. Wie bist du denn dann an die Handwerkskammer herangetreten? Da hört man ja ganz vieles und Verschiedenes und aus dem Niederbayerischen relativ Gutes. Wie ist es denn in deiner Gegend gelaufen, als du die Handwerkskammer angesprochen hast, da vielleicht nicht unbedingt die klassische Ausbildung durchzuziehen, sondern eine Ausnahmegenehmigung zu wollen?
Genau, also für mich ist die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz zuständig, mit Sitz in Passau. Mhm. Und dann habe ich in Passau angerufen und sozusagen wurde auch relativ schnell an den zuständigen Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin vermittelt. Und die hat mir gesagt, was die Auflagen sind, dass sie für mir einen Lebenslauf und den höchsten Schulabschluss benötigen. Und dann würden sie das prüfen. Sie hat mir gleich sofort, also vielleicht auf eine halbe Stunde, die E-Mail mit den entsprechenden Formularen zugeschickt. Dann habe ich das alles ausgefüllt. Und dann hat's 2 bis 3 Wochen gedauert und dann kam zurück, dass sozusagen mit dem Schulabschluss und dem Lebenslauf ich die Ausnahmebewilligung machen kann, also sozusagen die Voraussetzungen erfüllt sind und nur der Fachkundenachweis fehlt. Und dann haben sie mir sozusagen die Auflagen für den Fachkundenachweis geschickt, was ich da machen müsste und wer da zuständig ist. Und das ist die Handwerkskammer in Straubing, da hattest du schon mal einen Podcast, da weiß ich den Namen aber nicht mehr, der auch aus München kam und in Straubing die Prüfung gemacht hat. Also es war im Endeffekt der gleiche Prüfer. Mhm. genau, und dann da habe ich dort, genau, und dann hatte ich, ich glaube, 2 oder 3 Tage Zeit zu sagen, ich mache das, ob ich das möchte oder nicht. Mit dem Hinweis, wenn ich das quasi an der Stelle abbreche, ist der ganze Prozess kostenfrei. Wenn ich aber sage, ich möchte das machen, dann und spreche später ab, dann war auch eine Tabelle dabei, was mich das dann später noch kosten würde. Mhm. Genau, und dann habe ich Kontakt zur Handwerkskammer in Straubing aufgenommen, zu dem verantwortlichen Bäckermeister und habe den gefragt, ob ich mal mit so 2, 3 Proben, was ich so backe, vorbeikommen könnte, damit er mir ein Feedback gibt, ob das aus seiner Sicht prüfungsfähig ist oder nicht. Mhm. Weil, wie gesagt, durch verschiedenste Quellen, war ich mir sehr unsicher, ist es eher unterstützend, neutral oder im Zweifelsfall ist die Handwerkskammer so eingeschworen, dass sie sagt, wir möchten mit den Querensteinern nichts zu tun haben. Und dann ist es ja immer möglich, dich rauszuprüfen. Also hast ja keine Chance, wenn die wollen, dass du durchfällst, fällst du durch. Und dann war ich dort und dann war das ein sehr positives Gespräch. Also mit den Broten war er sehr zufrieden. Mit den feinen Sachen war er nicht so zufrieden. Ach ja, genau, das muss ich noch eins ausholen. Ich hatte die Ausnahmegenehmigung eigentlich eingeschränkt beantragt. Also ich wollte Brot, Blätter und Blunderteig machen. Das waren eigentlich so die Sachen, die ich machen wollte. Ja, und Kuchen, weil das, warum auch immer, ja auch unter die Meisterpflicht fällt. Genau, und dann kam das Feedback zurück. Also meine Einschränkung ist so umfassend. Also entweder muss ich stärker einschränken oder ich muss es Vollhandwerk machen. So, dann hat sich, glaube ich, auf 48 Stunden bei mir alle Gefühle hoch und runter gespielt, weil von ich mache das nicht mehr, ich breche das jetzt ab zu ich schaffe das schon. Also das war, glaube ich, wie gesagt, ein, zwei Tage ein ganz schönes Chaos in mir und zu Hause. Ja, dann habe ich gesagt, okay, dann stelle ich mich dem, weil wenn ich es schaffe, wäre ja eigentlich cool, weil dann bin ich uneingeschränkt und dürfte ja sogar später ausbilden. Genau, und dann war ich in Straubing bei der Handwerkskammer und habe die, das waren drei verschiedene Brote. Ich habe auf jeden Fall ein Roggen- und ein Weizenmischbrot dabei gehabt und hatte auf jeden Fall noch feine Backwaren dabei und hat gesagt, die Brote sind gut, die sind, würden bestehen, aber ein Teil der Feinbackwaren, also die würden so nicht bestehen, hatte ich aber auch vorher nie gemacht. Also hatte ich ja nie auf dem Schirm Löffel Biskuit oder ähnliches zu machen, aber war halt Prüfungsumfang. Aber hat er mir gleich Tipps gegeben, wie man das Löffel Biskuit ein bisschen besser macht. Genau, dann hatte ich das Gefühl, okay, das könnte was werden. Die Handwerkskammer ist grundsätzlich einverstanden, einen Quereinsteiger vernünftig zu prüfen. Es war auch von Anfang an als Einzelprüfung geplant, also es war sozusagen ich für mich 2 Tage. Genau, also das war sozusagen der Antragspunkt. Und dann habe ich den Antrag zurückgeschickt, konnte gleich einen Terminwunsch äußern. Den Antrag habe ich, glaube ich, so im Mai 24 gestellt, habe aber den Prüfungszeitraum auf Winter 24, 25 gelegt, weil ich zum einen noch Übungsvorlauf brauchte und zum anderen gerade wegen den Croissants etc. Nicht riskieren wollte, dass ich 27, 28 Grad in der Backstube habe und dann beim Laminieren mir die Butter wegfließt. Weil was mir wichtig war, das habe ich ihn auch gefragt, ich möchte die Prüfung so machen mit den Produkten, wie ich sie später verkaufe. Und das hat er gesagt, das findet er wichtig und gut, weil das hilft ihm ja nichts, wenn ich es für die Prüfung so mache und im Verkauf ist es später ganz anders. Also das ging richtig bis runter zum Baguette, wo er gesagt hat, wenn Sie später das Baguette nur einmal einschneiden, dann schneiden Sie es in der Prüfung einmal ein. Und wenn Sie es später länglich dreimal einschneiden oder viermal, dann schneiden Sie es in der Prüfung bitte auch drei oder viermal ein sozusagen.
Ja, ich hake mal noch kurz ein. Zum einen hast du die Kosten dieser ganzen Ausnahmegenehmigungsreise angesprochen. Da wäre mal interessant, wenn du sagen willst, was sich das am Ende gekostet hat. Also die rein handwerksamtlichen Dinge, die damit zusammenhingen. Und das andere ist die Frage nach der Prüfung selbst. Also war es nur praktisch oder musstest du auch an die Theorie ran? Und wenn ja, an welche Teile? Und wie einfach oder schwer ist dir das dann gefallen? So, das waren jetzt sogar 3 Fragen. Jetzt musst du mal schauen, ob du dich an die letzte dann noch erinnern kannst.
Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Genau, also die Kosten, die reine Fachprüfung, das waren so zwischen 1,6 und 1,7, also 1.600, 1.700 Euro in der Gegend. Und dann nochmal die Eintragung, mit der Summe habe ich überhaupt nicht gerechnet, es war nochmal 500 Euro, also sozusagen, ich ging davon aus, dass ich mit den ich sag mal knapp 1.700 Euro hinkomme, aber also das heißt, summa summarum waren es dann rein finanzielle Kosten so im Bereich von 2.200, natürlich plus die ganzen Unmengen an Material, die man für die Vorbereitung und Prüfung selber benötigt sozusagen. Also ich glaube, ich habe in den 4 bis 8 Wochen vor Prüfung, ich glaube, alleine 20 oder 30 Kilo Butter für Croissants durchgebacken. Also es gibt Leute, die trauen da eben heute noch nach dieser Phase, weil dann habe ich natürlich täglich in so einen kleinen Freundeskreis reingeschrieben, ich hätte wieder 20 Croissants. Mal gut, mal schlecht, aber geschmeckt haben sie eigentlich alle. Wie gesagt, gibt es Leute, die trauen dem heute noch nach und andere sind, glaube ich, froh, dass es
übersättigt,
dass es vorbei ist. Genau, also das zu dem reinen Kosten. Zum Prüfungsumfang, das waren 2 Tage, was zwischendurch nochmal etwas sehr sportlich war, dass der Prüfungsumfang, auf den ich quasi die Prüfung beantragt hatte, war dann nicht mehr der Prüfungsumfang, auf den ich die Prüfung gemacht habe. Das war dann zwischendurch nochmal leicht überraschend. Aber der Hintergrund war, sie hatten vorher das für jeden einzeln gemacht und sie haben das dann vereinheitlicht. Also eigentlich ein guter Schritt. Für mich kein Nachteil, weil es, ich weiß es nicht mehr genau, es ist ein oder zwei Produkte, die ich gar nicht so kannte und konnte, die sind rausgeflogen und dafür ist zum Beispiel ein Baguette reingekommen. Also es war vorher nicht drin.
Ja, gut.
Und danach war zum Beispiel das Baguette drin, was es für mich leichter gemacht hat, weil Baguette ja auch sozusagen zum dem Repertoire gehört, was ich anbieten möchte. Genau, und das war eine zweitägige Prüfung von 8 bis 16 Uhr. Die erste, am ersten Tag 2 Stunden Theorieprüfung angesetzt sozusagen, oder 1,5 Stunden mit 1/2 Stunde Puffer. Und dann quasi ab dann praktische Prüfung und dann war 16 Uhr Schluss und am nächsten Tag um 8 ging es weiter. Man konnte aber schon um 7 kommen, um entsprechend alles aufzubauen, damit man quasi nicht in der Prüfungszeit noch aufbauen musste sozusagen. Ich habe dann auch im Vorfeld, ich war dann im Vorfeld 2, 3, vielleicht 4 Mal bei der Handwerkskammer. Also wie gesagt, der Prüfer hat sich dann jedes Mal Zeit genommen. Es ging auch recht schnell. Also mir ging es ja nur darum, dass wenn ich was hatte, von dem ich unsicher war, weil ich es praktisch nie gebacken habe und auch später nie mehr brauche, um einfach mal zu gucken, ob das dann so passt, ob das in seinem Sinne ist. Weil wir wurden 2 Lehrbücher empfohlen, aber ja, alles sieht man ja in dem Lehrbuch auch nicht, sozusagen. Also da sieht man zwar Bilder, wie es sein soll. Das ging vor allen Dingen um die, ja, das, was für mich schon fast Konditorei ist. Genau, vielleicht zum, genau, also die theoretische Prüfung im Nachhinein war die ganz gut. Das sind Dinge, die ich, also da habe ich sicherlich im Bereich von der 3 bestanden, aber vor allen Dingen, weil ich, ja, ich mag das auswendig lernen nicht und ich habe, man hätte sicherlich noch Punkte rausholen können, wenn man die Leitsätze besser auswendig lernt. Das war eine Frage, kann ich bis heute nicht beantworten, was Elisenlebkuchen quasi charakterisiert, weil ich mir denke, wenn ich das brauche, dann lese ich es halt mal kurz ja, nach sozusagen.
Genau, sehe ich auch so.
Genau, also das waren so Dinge und es war ein so eine, ja, diese Bäckerberechnungen, mit denen habe ich mich auch nicht beschäftigt. Ich weiß es auch nicht mehr ganz, aber da ging es so um Teigmengen und Temperaturen etc. Wenn ich da jetzt überlegen muss, wie ich schütte, ja, ganz ehrlich, dann gebe ich das in Excel ein und oder in der App ein und dann sagt die mir, schütte bitte mit 25 Grad, beziehungsweise bei den Teigen, die ich regelmäßig backe, da weiß ich, wenn ich jetzt in dem Haus 28 Grad habe, dann brauche ich noch mit 40 Grad schütten und wenn ich im Haus 20 Grad habe, sollte ich vielleicht mit 50, 55 Grad schütten sozusagen. Also das waren so Dinge. Ansonsten war es ja, war eine sehr faire theoretische Prüfung, also gab nichts, wo man sagt, da war was besonders Gemeines drin, um rauszukriegen, ob man sich auch gut vorbereitet hat. Genau, und dann ging es um die praktische Prüfung. Das war schon sehr umfangreich, also es waren 3 verschiedene Brotsorten. Genau, es waren 3 verschiedene Brotsorten. Es war Baguette, es war viele feine Backwaren, also Plunderteig, Blätterteig, Massen. Es war eine Torte, da durfte ich den Boden aber mitbringen, also eine Buttercremetorte. Genau, also es war schon, ich muss sagen, am ersten Tag, 16 Uhr, also ich war fix und fertig. Also und ich war auch zwischendurch an dem Punkt, also ich hatte zum Beispiel, als ich die Menge für den, was komme ich auf den Namen nicht? Ja, aber ich habe auf jeden Fall was aufgeschlagen, was nicht so war und dann habe ich das aufgespritzt und dann hat es die Festigkeit nicht und lief in die Breite, weil ich die Butter zu kalt geschlagen hatte, weil es in dem Raum doch recht kalt war und sozusagen bei mir zu Hause war es nie so kalt, da hat man die fehlende Erfahrung gemerkt, dass ich mehr auf Zeiten als auf Zustände gehe sozusagen. Also es wird langsam besser, aber das ist das war so eigentlich die größte Herausforderung, dass ich viel zu Hause über Zeiten gehen konnte von den Produkten und dort waren die Temperaturen und die Situation doch anders, sodass es schon knifflig war, die richtigen Teigzustände zu erkennen, wann man einschießt, beziehungsweise ist es warm oder kalt genug. Und da war schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, also Genau, wenn ich jetzt in der Schule gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, den Kessel einfach gegens Fenster geknallt, salopp gesagt. Aber dort ging es ja um meine berufliche Existenz, also musste man dann die Zähne zusammenbeißen. Aber ich würde schon jedem Querensteiger sagen, man muss wirklich davon überzeugt sein, wenn man in der Prüfungssituation ist, so wie ich sie war. Die sind ja immer sehr unterschiedlich, aber in der, wie ich sie hatte, also da war schon zwischendurch, war es schon sehr anstrengend. Und dann muss ich aber sagen, ich hätte den Bäckermeister von der Handwerkskammer und dann war noch ein zweiter Bäckermeister. Also es war wirklich eine ganz tolle Prüfungsatmosphäre. Der hat ich sag mal, von Anfang an wurde kommuniziert, um die Öfen brauche ich mich nicht kümmern. Ich habe gesagt, wie ich es zu Hause einschieße. Also ich habe dann gesagt, ich schieße es bei mir im Haushaltsbackofen bei den Temperaturen ein. Dann haben sie überlegt, okay, dann wird das sicherlich die Temperatur sein. Dann durfte ich auch schon einen Teil der Brote mit am ersten Tag nach Hause nehmen. Und dann schneide ich abends das Roggenmischbrot an und dann hat das einen tief schwarzen Boden, also völlig verbrannt. Da war dann die gerade stabilisierte Laune am ersten Tag gleich wieder komplett hinüber. Hm. Aber ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie ja gesagt haben, dass das Backen quasi, also es wird nicht die Ofenbedienung bewertet.
Sind die Prüfer durchgefallen sozusagen?
Ja, wir hätten noch einen Versuch gebraucht, um uns an den Ofen zu gewöhnen. Also es ist, der Ofen hat schon beeindruckend geschoben. Also das kannte ich ja als Quereinsteiger auch nicht. Ich backe auf einem Backstahl zu Hause, also wie extrem so ein Profiofen von unten schieben kann, das war schon beeindruckend. Das waren einfach dann über die Dauer waren es 20 Grad zu viel. Hm. Genau, aber volumenmäßig waren sie toll. Selbst den Weizenmischbrotteig, der nicht so richtig gut geworden ist, da hat der Prüfer dann zwischendurch gemeint, jetzt gucken wir mal, was der Ofen noch draus macht. Der kompensiert schon noch einiges. Genau, also das hat gut funktioniert. Wir waren vom Ergebnis waren die gut. Selbst die Sachen, die mir wirklich beim Aufspritzen nicht gelungen sind, die furchtbar aussahen, selbst die kamen noch so aus dem Ofen, dass sie grundsätzlich akzeptabel waren. Also da meinte der Prüfer dann, jetzt ist er selbst beeindruckt, dass der Ofen das noch geschafft hat. Und da habe ich gesagt, dem schließe ich mich an. Genau, dann am Ende des ersten Tages musste ich dann auch eine halbe Stunde raus. Dann haben sie zu dritt bewertet. Also ich glaube, der Schulleiter kam dann noch dazu. Habe auch gleich das Feedback bekommen, dass alles, was ich an dem Tag gebacken habe, grundsätzlich okay ist. Als ich da so Probleme mit den Massen hatte, hörte ich auch nur von hinten den Prüfer sagen, ich glaube, der Herr Walz bleibt bei den Teigen. Und das hatte ich auch von Anfang an kommuniziert. Mir sind die Brotteige etc. wichtig und den Rest mache ich jetzt für die Prüfung. Aber es gibt ja für viele Sachen auch in so einer Kleinbäckerei, wie ich sie vorhabe, gibt es ja gar keine Möglichkeit, das kosteneffizient zu produzieren.
Ja, genau.
Also das wussten, glaube ich, beide Seiten. Genau, dann, das war so der erste Tag. Dann bin ich, wie gesagt, heimgefahren, war also wirklich fix und fertig. Hab dann, aber hatte den Plan am ersten Tag doch so gut geschrieben, dass es am nächsten Tag erstaunlich entspannt war. Also am nächsten Tag waren vor allen Dingen die Croissants dran und Croissants waren bis dahin also wirklich mein Problemprodukt. Die Blätterung ist oftmals nicht gut aufgegangen beim Laminieren. Also es ist sicherlich immer zu warm gewesen und dadurch ist mir oft einfach die Teig- und Butterschicht zu sehr miteinander verschmolzen. Und als ich dort die zweite Schicht gelegt hatte in der Prüfung, habe ich gesehen, das wird was. Und dann muss ich wirklich sagen, ging es mir schlagartig besser, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich echt Panik, dass ich wegen den Croissants jetzt durch die Prüfung falle. Genau, dann habe ich beim Laminieren gesehen, dass die zweite Schicht was wird. Dann musste ich aufpassen, dass ich vor lauter Freude so schnell laminiere, dass mir die dritte Schicht wieder kaputt geht. Genau, und dann waren wir eigentlich mit der Prüfung gegen Mittag durch. Dann haben wir genau, dann sind wir noch über den Gärofen und dann muss man schon sagen, es war schon so, wenn ich mal den Zeitpunkt vielleicht, oder also wenn sie das Gefühl hatten, ich könnte den richtigen Zeitpunkt jetzt nicht ganz treffen, dann hat man schon so einen subtilen Hinweis bekommen, so nach dem Motto, man könnte ja jetzt mal gucken, ob die nicht vielleicht, oder wann könnten die denn in den Ofen? Das war so beim Hefezopf, weil ich, wie gesagt, als Quereinsteiger ja noch sehr viel über die Zeit gegangen bin zu dem Zeitpunkt und nicht so sehr über den, mir hat einfach das Gefühl für die Sachen noch gefehlt. Auch aufgrund der Masse. Also wie gesagt, die Bandbreite, die ich abliefern musste, war so hoch, dass in der Prüfungsvorbereitung gar keine Zeit war, sich mit einem einzelnen Produkt so intensiv zu beschäftigen.
Du hast bestanden und hast im Grunde jetzt den Freifahrtschein zu backen und zu verkaufen, was du möchtest.
Genau, also ich habe Vollhandwerk. Eingetragen bin ich als Betriebsleiter. Genau, also ich habe so einen Ausweis von der Handwerkskammer, wobei den anderen halt Bäckermeister draufsteht, steht bei mir Betriebsleiter drauf. Genau, habe also von dem Punkt habe ich den Freifahrtschein. Das, was mir jetzt halt fehlt oder was mir jetzt im Endeffekt seit einem halben Jahr fehlt, ist die gewerberechtliche, hygienerechtliche Backstube. Genau, also das ist das, warum ich in dem Sinne nichts offiziell verkaufen kann.
Ja, das ist nämlich ein spannender Punkt. Ich habe es ein bisschen verfolgt auf Instagram, hast ja ab und zu was hinterlassen, wie sich das bewegt hat. Du hast aber auch am Anfang jetzt schon angedeutet, dass sich das ziemlich vereinfacht hat von der Planung der Backstube her. Also die war vorher wohl ein bisschen komplexer angelegt und ist jetzt runtergeschraubt worden behördlicherseits. Vielleicht magst du dazu mal kurz und knapp die Geschichte erzählen. Was war ursprünglich geplant an Backstube und rumrum und was ist jetzt der reale Stand?
Genau, also vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück. Also mein Traum wäre eigentlich so eine kleinere Bäckerei mit 4-5 Leuten, wo es aber auch ein Verkaufsgeschäft gibt, wo man vielleicht in einer etwas belebteren Region ist, wo man auch mal mittags Focaccia oder eine Pizza hinstellen könnte oder mal ein gutes belegtes Brot. Das wäre eigentlich so das Ideal, was ich gerne hätte, aber ich bin für dieses Ideal 10 Jahre zu alt, um mir das noch aufzubauen. Also von daher ging es relativ schnell dann darum, hier bei uns zu bauen. Jetzt leben wir sehr ländlich, mit dem Glück, dass wir ein relativ großes Grundstück haben, wo man durchaus einen Teil noch sozusagen für die Backstube raustrennen kann. Und jetzt ist es bei uns im Grundstück so, dass an der Grundstücksgrenze steht ein Schuppen und hinter dem Schuppen entsteht die Backstube. Und dann war zwischendurch die Idee, diesen Schuppen abzureißen, um die Backstube zu vergrößern. Das macht aber keinen Sinn, weil dann aus brandschutztechnischen Gründen also mein Haus, was ja ein Privatgebäude ist, mit der Bäckerei, die ein Gewerbegebäude ist, so nah beieinander stehen, dass man eigentlich nichts gewinnt sozusagen. Dann war die zweite Idee, den Schuppen zu integrieren, weil der Schuppen dann aber zu einem Gewerbeobjekt wird, ist der plötzlich zu nah am Nachbargrundstück. Und der Nachbar möchte das, stimmt dem nicht zu, dass man das umwidmet. Und ohne Nachbarn, sage ich mal, ist meine persönliche Einschätzung, traut sich das Bauamt nicht, diese Umwidmung zu genehmigen. Mhm, weil an sich gibt es keinen Grund, das nicht zu genehmigen, das ist Bestand. Es wäre für alle Beteiligten eigentlich schöner, weil man würde dann von der Straße nur vorne in den Schuppen reingehen und hätte dort den Verkaufsraum. Ich hätte sogar das Potenzial, Mitarbeiter anzustellen dadurch, weil ich könnte den Teil vom Schuppen zu einer Umkleide umbauen. Dann könnte man sagen, wenn es gut läuft, würde man noch 1-2 Leute anstellen. Aber das traut sich niemand zu genehmigen, ohne die Zustimmung vom Nachbarn. Und der Nachbarn, das ist eine unbebaute Wiese, die wohnen auch nicht hier. Und vom Gefühl her würde ich sagen, das ist unklar, was das bedeutet, also wird dem nicht zugestimmt. Mhm. Und jetzt ist es dann eigentlich so, jetzt läuft man zwischen Grundstücksgrenze vom Nachbarn und Schuppen vorbei. Also man hat 12 Meter Grundstücksverkehr auf der Grenze, was eigentlich für beide Seiten nachteilig ist, aber was so quasi nicht verhindert werden kann. Also ist das der Plan. Und dann entsteht eine Backstube circa Gesamtfläche 30 Quadratmeter im sozusagen hinteren Teil meines Grundstücks. Und es wird dann statt einem kleinen Verkaufsraum wird es eine reine Abholmöglichkeit geben. Ist also sozusagen deutlich abgespeckt. Ist ein bisschen schade, aber ich persönlich habe inzwischen meinen Frieden damit gefunden. Also ich bin jetzt mit der Lösung zufrieden, so wie es ist. Ist natürlich kostentechnisch auch ein Stück günstiger, wenn ich nur das Gebäude baue und wenn ich den Schuppen nicht quasi modernisieren muss und dann noch zusätzlich Räumlichkeiten wie Dusche etc. Schaffen muss.
Ja, das bedeutet aber auch, dass du alleine backen musst, richtig?
Ja, das kommt jetzt inzwischen, eine Toilette kommt rein, sodass man zumindest Kurse geben kann und man könnte grundsätzlich jemanden anstellen. Dann müsste man wieder prüfen, ob man einen zweiten Parkplatz zur Verfügung stellen muss, weil im Moment ist es nur mit einem Parkplatz geplant für Kunden quasi. Aber es, ich sag mal, es hat Potenzial, dass man zu zweit da arbeitet, aber es ist im Moment auf mich allein geplant, genau. Mhm.
Ja, Finanzen hast du gerade schon angesprochen. Also die Baubehörde prüft im Moment. Finanzen müssen ja auch vorhanden sein. Ich habe gesehen, du hast zum Teil dich auf die KfW gestürzt und zum anderen Teil auf quasi Privatdarlehen über die Genussrechte. Über die haben wir ja hier im Podcast auch schon mal gesprochen im Zuge unserer eigenen Backstube in Hamburg mit Christina Weiß und mir. Läuft das? Also du hast hier ausgeschrieben. Im Juni war, glaube ich, eine Infoveranstaltung. Wie sieht's da aus finanziell? Bist du durchfinanziert oder musst du noch ein bisschen werben?
Genau, also die Basisfinanzierung ist ein dritter Punkt. Das ist ein Privatkredit. Also wir haben dann, ich habe letztes Jahr sozusagen, bin ich nochmal in ein Anstellungsverhältnis zurück, um so ein bisschen auch diese Unsicherheit mit der Backstube, wann das startet, zu kompensieren. Das hat sich aber als unmöglich herausgestellt, sich auf die Prüfung vorzubereiten und Vollzeit arbeiten zu gehen, so dass ich das dann eigentlich nach 2 Monaten wieder beendet hat. Aber in der Phase haben wir nochmal einen Hauskredit aufgenommen und der ist, sag mal, der ganz enge Kern der Finanzierung. Also mit Ach und Krach hätte das auch mit dem Kredit funktioniert, weil KfW ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört. Also ich habe den Gründerkredit, Programm 067, glaube ich, im Vollumfang von 125.000 Euro, den habe ich inzwischen. Aber das war gar nicht so einfach, eine Bank zu finden, die Interesse hat, sich um diesen Kredit zu kümmern. Also es ist ja so, dass der Kredit wird zwar von der KfW herausgegeben und wird zu 80% durch die KfW besichert, aber man braucht immer eine Hausbank, die diese Prüfung macht und diesen Kredit beantragt. Und da habe ich in der Umgebung gefühlt jede Bank, die dafür zuständig ist, angerufen und angeschrieben. Also man kann über die KfW-Seite, kann man so einen Bankenfinder, bis zur Commerzbank, die das aber nur zentral aus Frankfurt macht. Und es gab zig Gründe, aber es hat nicht funktioniert. Von Leuten, die mir ins Gesicht gesagt haben, dass das uninteressant ist für sie, zu anderen, die sich nie wieder gemeldet haben. Bis ich das Glück hatte, an eine wirklich sehr kompetente Vertreterin zu geraten, die da hatte ich einen Termin und da hatte ich einfach ein Brot mitgebracht, um irgendwie einen Eindruck zu machen, worum es geht. Und dann hatte ich das Glück, dass sie auch quasi der Kundenstamm wäre, der Ernährungsprobleme hat und der bei Discounter nicht einkaufen kann und bei einem zu günstigen Bäcker inzwischen auch seine Probleme hat, weil er nicht genau was da drin ist. Und vielleicht war das nochmal so eine extra Motivation, sich da drum zu kümmern. Auf jeden Fall hat sie das alles organisiert. Dann kam die Zusage recht schnell. Ja, dann gab es nochmal ein bisschen ein Dilemma, weil die ja inzwischen gefühlt das ganze Leben rückwärts Kontoauszüge brauchen. Auf jeden Fall ging der Kredit dann durch. Das heißt, sozusagen mit dem Privatkredit und mit dem KfW-Kredit ist die Backstube vollumfänglich durchfinanziert. Und dann ging es, dann kam es auf die Genussrechte und das habe ich, die Boutique in Stuttgart hat irgendwann Genussrechte ausgegeben und da hatte ich das zumindest entdeckt und da hatte ich dann mal bei der Frau Wening, die das für die Boutique gemacht hat, angefragt und dann war es so, dass diese Genussrechte für mich, also die Organisation der Genussrechte kostet mich dahingehend nicht, dass das für Landesamt für ländliche oder vom Amt für ländliche Entwicklung wird das gefördert, das heißt diese reine Organisation der Genussrechte, das war quasi für mich ein Nullsummenspiel. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ich keine Kosten habe, überhaupt die Genussrechte auszugeben, dann nehme ich das auf jeden Fall mit, um alleine mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
Ja, ich grätsche noch mal ganz kurz rein für alle, die das noch nicht kennen, das Konzept. Also letzten Endes geht es darum, dass sich Privatmenschen, die jetzt zum Beispiel in deinem Fall Interesse haben, dass da in deiner Gegend wieder eine gute Bäckerei entsteht, dass die eine gewisse Menge an Geld, das gibt's in kleinen Portionen und größeren Portionen, das kannst du quasi selber festlegen, dass die Geld investieren in dich und die kriegen dann wahlweise Naturalzins oder einfach Zins in Geldform zurückgezahlt jedes Jahr über einen bestimmten Zeitraum. Ich glaube, bei dir sind es dann 5 Jahre und nach 5 Jahren dürfen sie ihr Geld zurückbekommen, können es aber auch weiter im Unternehmen lassen.
Genau, und die Die Ausgabe, die muss ja irgendjemand organisieren und dann gibt es Konzepte, wo dann pauschal 5% der eingenommenen Summe quasi Gebühren sind, wo man sich dann schon überlegen muss, lohnt sich das noch, wenn ich jetzt, ich darf ja mit den Genussrechten bis zu 100.000 Euro einsammeln, also wenn ich da jetzt schon pauschal 5% verliere plus den Zins, ist das dann für mich überhaupt noch ein attraktives Modell. Und da stellte sich, wie gesagt, raus, dass diese ganze Organisation gefördert wird, weil ich ja so ländlich sitze und als Nahversorger zähle, dass ich grundsätzlich förderfähig bin. Also es gibt noch mehr Fördermöglichkeiten und da kamen nämlich die Genussrechte, die haben dann nochmal eine extra Wirkung. Genau, also deswegen war der Punkt, wo ich sage, okay, dann mache ich das mit den Genussrechten, kann ich nur bei lernen, kann vielleicht 2, 3, 5, 10 Leute finden, die sich für interessieren, die ich dadurch auch näher an mich binden kann natürlich. Und es würde grundsätzlich meine Finanzierung erstmal besser und breiter aufstellen, weil man merkt ja jetzt schon, ursprünglich der Business Case ist mit einem halben Jahr gerechnet, jetzt also mit einem halben Jahr bis zur Eröffnung, jetzt bin ich ja schon bei einem Jahr bis zur Eröffnung. Mhm. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund ist Bauantrag noch bis Oktober, November beim Amt verzögert wird, ja, dann bin ich bei fast schon anderthalb Jahren bis zur Eröffnung sozusagen. Genau, also das ist so der eine Sicherheitsaspekt. Und wo die nochmal eine ganz andere Bedeutung gewinnen, ich bin förderfähig beim Amt für ländliche Entwicklung. Also jetzt wird es ein bisschen bürokratisch-technisch, wenn es dir zu viel ist, sag einfach Bescheid. Da gibt es ein Programm, das nennt sich Dorferneuerung. Und das ist aber, das widerspricht einem anderen Programm, wo die Gemeinde oder wo der Ortsteil Weibing drin ist. Und deswegen bin ich nur als Einzelmaßnahme förderfähig, muss aber dann einen sehr hohen Betrag mitbringen, um überhaupt in die Maßnahme zu kommen. Das heißt, alles, was ich unter diese Maßnahme schreibe, müssen im Bereich von 80 bis 100.000 Euro sein. Jetzt ist aber so, dass der KfW-Kredit nicht zählt, weil das wäre Doppelförderung.
Ja.
Das heißt, die Genussrechte sind dahin attraktiv, dass wenn ich Sachen über die Genussrechte beschaffe, was könnte der Backofen sein, das könnte ein Lieferfahrzeug sein, dann kann ich diese Sachen fördern lassen. Und das sind in meinem Fall irgendwo zwischen 30-35%. Also es wäre schon interessant, jetzt diese Förderung mitzunehmen, weil in so einem Kleinstunternehmen, ja, das sind einfach fünfstellige Summen, die es nochmal ganz anders machen, wenn man die eben, wie gesagt, mitnehmen kann.
Ja, jetzt mal aus Sicht eines anderen Quereinsteigers betrachtet, hattest du Ansprechpartner, was die Fördermöglichkeiten angeht, bei dir in der Gegend oder andersrum gefragt, wo wendet man sich denn hin als Quereinsteiger, der vielleicht auch sein Budget ein bisschen über Fördermittel aufbessern möchte?
Also die erste Adresse war auf jeden Fall in die Handwerkskammer, also über diesen Punkt, dass man die Ausnahmegenehmigung beantragt. Ich weiß nicht, ob das genau der Zeitpunkt ist oder der Grund. Auf jeden Fall kann man sich bei der Handwerkskammer zur Gründerberatung anmelden. Die ist auch kostenlos. Das war so der erste Punkt, wo man einen Partner hatte, der einem zumindest mal Hinweise geben kann. Und ansonsten, also rückblickend ist immer schwierig, aber ich glaube, es gab überall Inputs. Also teils über die Podcasts, teils vom Brotgesang habe ich das Crowdfunding mitbekommen. Genau, also so wühlt man sich da durch. Also man muss schon selber aktiv werden. Also es gibt keinen, der da sitzt und wartet, dass man vorbeikommt und sich freut, dass er einen heute beraten kann, was Fördermöglichkeiten sind.
Ja.
Zu den Fördermöglichkeiten, einer, der mich noch massiv unterstützt, das ist hier in der Gemeinde der Bürgermeister. Der hat auch noch quasi über die ihn beraten, prüfen lassen, was alles mögliche Fördermöglichkeiten für mich sind. Und dann kommt ein Kontakt zum nächsten, dann gibt es in Deckendorf ein entsprechendes Amt, da weiß ich den Titel nicht genau. Das war auch ein sehr netter, kompetenter Mitarbeiter, der ist dann einfach mal mittags vorbeigekommen und hat auch eine Stunde, haben wir gequatscht, was da noch an Beratung gäbe. Eine Förderung gäbe, Entschuldigung. Viele Förderungen fallen aber weg, weil ich zu klein bin. Also es gibt dann halt so diese gewerblichen Förderungen, da muss man aber 200.000 plus investieren. Also das ist dann, genau, also es taten sich viele Möglichkeiten auf, aber viele fielen auch gleich wieder weg. Aber das war schon so ein bisschen, ja, ich denke so ein bisschen eine Mischung aus Fleiß und auch Glück sozusagen an die richtigen Leute zu geraten.
Magst du verraten, mit welchem Budget du jetzt rechnest, also inklusive Bau und Ausstattung dann auch deiner Backstube? Muss ja nicht aufs Komma genau sein, aber vielleicht so die Größenordnung, dass man mal einen Eindruck bekommt als Quereinsteiger, der vielleicht Ähnliches vorhat.
Also ich sag mal, das Gesamtbudget, um die Bäckerei so zum Laufen zu kriegen, wie sie laufen soll, das ist schon im Bereich von ja fast 200.000 Euro.
Ja, hatte ich jetzt sogar noch mit mehr gerechnet.
Ja, also der Kern bei mir ist, also das Günstigste bei mir ist schon fast der Ofen, salopp gesagt, weil bei mir wird es eine Holzofenbäckerei und zusätzlich wird der Bau viel in Eigenleistung passieren. Also dadurch, dass ich jetzt schon Vollzeit für die Bäckerei zu Hause bin, ist, ich backe das mit einem, baue das mit einem gut befreundeten Baumeister. Also wir werden viel in Eigenleistung machen, wo ich dann halt 24/7 der Bauhelfer bin. Habe auch schon den Bereich vorbereitet sozusagen. Und da ist nochmal eine deutliche Kostenersparnis. Also die Grobschätzung, wenn ich die Grobschätzung vom Architekten nehme, plus die anderen Kosten, dann ist man auch wärmer höher sozusagen. Und wenn ich jetzt auf einen hochmodernen, sage ich mal, Bäckerofen gehen würde, dann müsste man auch nochmal sicherlich 30.000, 40.000 obendrauf.
Ja, locker. Ja, dann gehen wir doch gleich mal in das Bäckereikonzept. Den Holzofen hast du jetzt schon erwähnt. Das wäre auch noch eine Frage gewesen, weil ich das mit einem Auge gelesen habe. Wie kommt es denn dazu, dass du eine Holzofenbäckerei machen möchtest? Du hast ja jetzt quasi Erfahrung am Haushaltsofen und in der Prüfungsbäckerei gehabt, am vermutlich Elektroofen. Was hat dich zum Holzofen gebracht?
Also, es sind so mehrere Punkte. Der eine ist die Stromversorgung. Wenn ich da hinten eine Bäckerei sozusagen mit einem richtigen Bäckerofen bauen würde, müsste ich meine Stromversorgung komplett umbauen und müsste sehr wahrscheinlich einen zweiten Zugang legen lassen. Und dann ist es das, es kommt vielleicht so ein bisschen auch übers Grillen. Also ich habe auch nie den Weg zum Gas oder zum Elektrogrill gefunden. Ich grill dann ganz klassisch mit Holzkohle. Und es war so ein bisschen das Urige. Es passt zum Wald definitiv. Holz ist hier an sich eine gut verfügbare Ressource. Also es ist nicht so, dass ich mich immer kümmern muss, wie ich an die rankomme. Und dann habe ich mir das beim Brotstübel habe ich schon mitgebackt. Beim Stefan, ich weiß nicht, ob du den kennst oder schon mal über den gestolpert bist. Oder die Daniela Beck da auch. Mit den zwei habe ich mich viel unterhalten und habe mir das, wie gesagt, schon angeschaut. Und ich finde dieses Urige, aber auch diese Herausforderung, du hast die Brote, die ihr Eigenleben haben, dann hast du den Holz noch, der sein Eigenleben hat und das zusammenzubringen, das finde ich sehr spannend. Das ist so der Hauptgrund und dann, was mich auch noch reizt, ist so ein bisschen, ja, die Bäckerei um den Holzbackofen so rumzugestalten, also die Abwärme zu nutzen und noch ein paar Ideen umzusetzen, einfach noch zusätzliche Sachen zu bieten, die aufgrund dieser, sagen wir, mehr oder weniger kostenlosen Abwärme möglich sind.
Wie groß soll er sein, also die Backfläche vom Holzofen?
Das wird doppelschichtig. Eine Ebene ist 90x1,70. Jetzt habe ich die Zahlen im Kopf, aber ich glaube, zusammen sind es irgendwie so 2,5 Quadratmeter oder so.
Ja, kann mir was drunter vorstellen. Marke genau, Eigenbau? Also
der untere wird einfach, der obere, da muss ich mal finden, wie man den vernünftig beschießen kann. Also mit einem Einschießer wird es für mich als Einzelperson sehr schwer, glaube ich. Ich hatte auch überlegt zwischendurch, ob ich nur auf eine Ebene gebe, aber es ist halt bautechnisch so, wenn ich den Ofen am Anfang nur in einer Ebene baue, kriege ich den nie wieder rein, weil ich komme an die Stelle nie wieder ran. Und deswegen wird es als Doppelstock geplant, um mir einfach ein gewisses Backup eine gewisse Sicherheit zu haben.
Ja, baust du den selber oder lässt du bauen?
Der kommt vom Häusler. Das wird fertig vom Häusler als Doppelstock sozusagen geliefert. Mhm.
Ja, wie sieht es denn ansonsten aus? Das Sortiment ist immer interessant. Also was willst du denn überhaupt backen? Welche Brotsorten, Kleingebäcksorten vielleicht auch? Wo sollen die Rohstoffe herkommen? Und wie sind deine Backtage dann strukturiert? Also wann bäckst du, wann verkaufst du?
Genau, also bin ich der Überzeugung, ich habe nur eine Chance, sozusagen vernünftig zurechtzukommen, indem ich die enge Qualitätsnische bespiele. Also über Masse, über Preis, da werde ich nie eine Chance haben. Also kann ich nur in so eine ganz enge Nische gehen, also wirklich Brote herstellen, die eben durch hohe Verträglichkeit, lange Frischhaltung begeistern können. So, und das werde ich noch mit biologischen Rohstoffen machen, werde auch auf die Biozertifizierung gehen, weil ich jetzt schon Kunden beziehungsweise potenzielle Wiederverkäufer habe, die aber in dem Bio-Bereich unterwegs sind sozusagen. Und das sicherlich ein Teil meiner Kunden wird es nicht interessieren, aber ich sag mal so, die Gegend hier, Deggendorf, Straubing, da ist schon viel Bio angesagt. Also das ist schon so, wo man auch mit anderen dann in Kontakt kommen kann und sich das auch herumsprechen kann und man die entsprechende Kundschaft finden kann. Genau, also das, die Rohstoffe sollen möglichst regional sein. Also im Moment arbeite ich mit oder beziehe ich meine Rohstoffe von der Antersdorfer Mühle. Das ist sozusagen die nächste Mühle oder die hier geografisch am nächsten dran ist,
ja,
die Biokreis zertifiziertes Mehl hat und die das auch von Bauern aus der Region bezieht, so dass man eigentlich sagen kann, dass das quasi ein niederbayerisches Produkt ist. Genau, die Milch und Butter, was man dann für Hefeteig etc. braucht, das beziehe ich zukünftig von dem kleinen Biohof eine halbe Stunde entfernt, so dass eigentlich, ich sag mal, bis auf gewisse Zutaten, die es hier in der Gegend einfach nicht zu beziehen gibt, das sehr, also Regionalität ist sehr groß geschrieben, so gesagt.
Genau. Und was wird denn dann daraus?
Ja, also die Hauptprodukte sind Brot. Was ich mir jetzt im Moment vorstelle, sind zwei fixe Backtage, wo ich dann, ich sag mal, 16 bis 18 Uhr abhole, / Verkaufszeiten habe. Ich denke, dass das eine Menge ist, die hier die Gegend, das Dorf durch Direktabholer absorbieren kann. Wenn sich herausstellt, dass es noch mehr geht, dann mache ich ja auch noch mehr, aber ich glaube, dass es viel mehr nicht geht. Freitag hätte ich mir so als Spezialtag überlegt. Also zum einen gibt es eine Nachfrage nach schmackhaften Backwaren, die aber ohne Gluten hergestellt werden. Also mir ist bewusst, ich kann keine glutenfreien Backwaren anbieten, das möchte ich auch nicht, aber ich kann Kundschaft unterstützen, die einfach mal wieder was Schmackhaftes essen möchte, ohne dass ich immer die Fertigware aus dem Supermarkt nehmen muss. Also da bin ich schon am Rumexperimentieren, teils mit deinen Rezepten, teils mit anderen Rezepten über Haferbrot, Reisbrot etc. Also sowas könnte ich mir vorstellen, dass man da einmal im Monat zum Beispiel so ein Special macht. Oder wenn jetzt Top-Grillwetter ist, dass man dann freitags alles Mögliche an Baguette oder ähnlichem Wurzelbrot zum Grillen produziert. Und den Mittwoch hätte ich mir jetzt reserviert für B2B-Kunden. Also vielleicht eine Gastro, die man findet oder ähnliches, wo man sagt, die für die mit denen gemeinsam, man ist ja so klein, man kann mit denen gemeinsam ein Brot entwickeln, die da einmal im Monat beliefern, dann frieren die sich das weg und nutzen das nach Bedarf für ihren Gastrobetrieb. Also im Endeffekt 4 Backtage, Montag als Bürovorbereitung, sonst was Tag. Das wäre so, das ist das gerechnete Konzept, was so wirtschaftlich funktioniert, wenn es so aufgeht. Genau, und das alles andere, ja, ich habe noch Ideen ohne Ende, bin aber da manchmal unsicher, ob man die schon mit jedem teilen kann, weil man will die Leute ja auch nicht überfordern, genau, wenn man jeden Tag 3 neue Ideen hat. Genau, und nachdem ich lange viel experimentiert habe, bin ich inzwischen an dem Punkt, wo ich eigentlich für mich ein gutes Sortiment gefunden habe. Ich mache es im Moment so, um auch, sagen wir mal, naja, man muss ja eine potenzielle Kundschaft aufbauen, beziehungsweise die man schon hat, bei Laune halten. Ich habe im Moment einen Übungsprobierbacktag, ein offizieller Backtag kann es ja nicht sein, wo ich Leuten, die interessiert sind, mitteile, was ich da plane zu backen und die sich das dann abholen und quasi auf Spendenbasis läuft das Ganze, weil zum einen wollen die Leute das nicht ständig geschenkt haben, zum anderen mag ich es auch ganz ehrlich nicht ständig verschenken, weil man geht ja trotzdem Material durch sozusagen. Ich habe noch zu Hause vom Häuser so einen Elektro-Steinbackofen, so dass ich eine 60er 40 Backfläche habe. Das ist der einzige größere Ofen, der mit 230 Volt läuft. Den habe ich mir damals in der Prüfungsvorbereitungsphase ja fast schon gegönnt, muss man sagen. Mhm. Und mit dem backe ich im Moment und dann ja, kriege ich an so einem Backtag irgendwie je nach Größe zwischen 10, 15 Brote oder ähnliches raus. Aber das reicht, um zumindest so nach und nach einen Kundenstamm aufzubauen, dass die Leute auch ein Gefühl haben. Also jetzt gab es jetzt auch Feedback mit im Zusammenhang mit den Genussrechten, wo die Leute sagen, sie sind schon interessiert zu investieren, aber sie hätten halt schon mal gern gewusst, wie wird es denn später schmecken. Und von daher backe ich jetzt einmal die Woche und jetzt nach viel Experimentieren habe ich jetzt zwei Backpläne, die immer im zweiwöchentlichen Wechsel kommen sozusagen, die jetzt gut funktionieren. Und später soll es dann mal so sein, dass ich mir, ja, wenn man jetzt rein mit dem Brot rechnet, kann man mit dem Holzbackofen zwei Durchgänge backen, dann muss man zwischenheizen und dann kann man nochmal zwei Durchgänge backen. Und wenn man jetzt jeden so mit 20 bis 30 Broten je nach Größe beschickt, kann man also 100 Brote am Tag backen und verkaufen. Genau, das wäre so der Klassiker, den ich mir vorstelle. Und wenn es sich so ausgeht, dann wäre ich zufrieden.
Hm. Okay, bleibt mir noch die Frage nach den Sorgen und Ängsten, die wahrscheinlich auch in so einer langen Phase der Vorbereitung auf eine eigene Bäckerei entstehen können. Das hängt ja ein bisschen vom Typ ab, wie man damit umgeht. Aber gibt es das bei dir auch oder gab es das bei dir auch, dass du sagst, mal unabhängig von der Prüfung, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber jetzt so im, wo du eigentlich darfst und jetzt aber wirklich Geld reinstecken musst und der dadurch auch auf Jahre hinaus weißt, mehr oder weniger auch gezwungen bist, dass du Brot backen musst, bis diese Investitionen ja auch wieder rauskommen und du musst ja auch noch deine Familie versorgen. Also ich kann mir vorstellen, und da rede ich jetzt nicht ins Blaue hinein, sondern auch ein bisschen aus meiner Erfahrung, aus meiner Geschichte, dass das nicht nur mit Enthusiasmus einhergeht, sondern manchmal vielleicht auch mit Zukunftsängsten, wie sich das alles entwickeln wird und ob das denn alles so aufgeht. Ist das denn bei dir auch so? Also gibt es diese Phasen und falls ja, wie gehst du damit um und wie motivierst du dich? Da denke ich jetzt an die anderen Quereinsteiger, die das auch demnächst vorhaben werden.
Also die Phasen gibt es definitiv. Das Glück ist, dass ja das jetzt was ist, was man aus innerer Überzeugung macht und dann, ich sag mal, gibt es keine extrinsische Motivation in dem Sinne, sondern man schafft es immer wieder, sich selbst zu motivieren. Und da muss ich auch sagen, ich habe natürlich das Glück, dass Frau, Familie da voll dahinter stehen. Ja, wenn man mal da so ein Durchhänger hat oder so eine schlechte Phase, dann kommt man da gemeinsam auch wieder raus. Also dieses eine Ritual, das gibt's nicht. Ich habe auch im Moment das Gefühl, dass der Großteil der Frustrationsphasen eher hinter als vor mir liegen, mhm. weil es war schon, also die Finanzierung überhaupt zusammenzukriegen, war teils wirklich frustrierend. Also das hatte ich ja vorhin erzählt, rund um KfW, ja. Wenn man da nicht mal einen hat, der wenigstens mal mit einem reden möchte, oder rund um die Prüfungsphase. Jetzt ist es eigentlich so, jetzt ist mal ein bisschen Anspannung, wann der Bauantrag kommt, dass man da endlich loslegen kann. Aber ja, diese Infoveranstaltung zu den Genussrechten, das war nochmal unheimlich vieles positives Feedback. Da ist auch nochmal das Interesse gestiegen, mal was zu kosten und abzuholen. Also das ist eigentlich jetzt ganz positiv. Der Punkt, die Schulden irgendwann wieder abbezahlen zu müssen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das stresst mich gar nicht. Also das ist eingeplant, das würde mich vielleicht stressen, wenn ich da die vierte Woche in der Backstube stehe und sich die Brote stapeln und ich weiß nicht weiß, wohin damit, ja. Dann würde sich das sicherlich stressen. Aber im Moment ist ja so, dass ich teils am Wochenende Brot backe, nur um es zu trocknen und zu krümeln, damit ich für ein anderes Brot wieder Röstbrot habe. Also meine Situation ist im Moment, jetzt backe ich ja auch nicht so viel, aber trotzdem ist im Moment mit den wenigen Kunden, die ich habe, so, dass ich eher sagen muss, es tut mir leid, dass nach einer halben Stunde drei Brote schon wieder nicht mehr zum Kosten verfügbar sind, sozusagen. Also ich denke, dass jetzt ist eigentlich eine relativ gute Phase. Wenn wir jetzt im Oktober, November immer noch ohne Baugenehmigung dastehen würden, dann wird es sicherlich nochmal schlauchen. Und wenn wir dann im schlimmsten Fall so ein richtig derben Wintereinbruch kriegen, wo man einfach wegen Schnee oder Eis 4 Wochen nichts machen kann Und dann plötzlich einsehen muss, man ist nicht im Februar, März, sondern man ist schon wieder im Juni wegen dem Bau. Das wäre sicherlich nochmal ein großer Rückschlag. Oder dann, wie gesagt, wenn man aufmacht und einfach keiner kommt. Also das, da müsste ich, glaube ich, schon nochmal alles hinterfragen, wie ich da zurechtkomme. Aber das ist ja zum Glück noch etwas hin. Ansonsten schaue ich einfach, wie gesagt, für mich habe ich so mein Konzept gefunden. Wird sicherlich noch hier und da Diskussionsbedarf mit den Kunden geben, was auch Zahlungsmodalitäten, Angebot etc. angeht. Also wird sicherlich auch nicht jeder verstehen, dass manches Brot nur per Vorbestellung möglich ist. Ich habe auch vom Konzept lange überlegt und wäre sicherlich ein festes Angebot mit festen Mengen machen, und wenn sie vergriffen sind, sind sie vergriffen. Also ich werde nicht bei mehr Nachfrage die Mengen erhöhen, weil das für mich dann immer alles durcheinander bringt.
Ja. Ja, also eines kann ich dir mit auf den Weg geben. Ich habe noch nicht einen Quereinsteiger in seiner eigenen Bäckerei erlebt, wo es keine Nachfrage gab. Also diesen Punkt kannst du wahrscheinlich vom Zettel streichen.
Ja, das wäre gut.
Wenn dann scheitert es vielleicht noch an der Baubehörde, aber selbst das klang ja relativ hoffnungsfroh vorhin in deinen Erzählungen. Kai, ich drücke dir die Daumen, dass das alles gut läuft und würde mir wünschen und würde mich auch freuen, wenn wir uns dann vielleicht in 1-2 Jahren nochmal wiederhören, hier in der Nachfolge-Episode, um mal zu lauschen, wie es dir denn ergangen ist und wie das Ganze angelaufen ist bei dir am Ort in der neuen Backstube. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und hoffe, dass alle Vorhaben inklusive der Baubehörde so durchgehen, wie du dir das gewünscht hast.
Ja, dankeschön.
Alles Gute und bis bald.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.